Radio SRF. 19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Erdogan in Washington, wie der türkische Premier die USA zu einer Intervention in Syrien bewegen will. Die Frage nach dem Gift.
Man muss nur ganz einfach überlegen, was hat das Regime Assad davon, wenn es Giftgas einsetzt? Wer profitiert von dem Giftgaseinsatz? Mit Sicherheit nicht das Assad-Regime.
Günther Meyer von der Universität Mainz ist pointiert der Ansicht, nicht die Regierung Assad, sondern die Rebellen setzten Giftgas ein. Der achte Streich. Die Eishockey-Nation Schweiz ist im WM-Halbfinal. Und spezielle Zentren für renitente Asylbewerber, denn es kommt vor.
Kommt betrunken rein, hat keine Hemmungen mehr, beginnt Streit mit den Kollegen. Es kann auch eskalieren, dass eine ganze Gruppe damit hineingezogen wird. Da kommen alle Eskalationsstufen zum Tragen.
Ein Blick hinter die Kulissen der Asylgesetzreform. Der türkische Premier Erdogan ist heute in Washington und er drängt seinen Verbündeten USA, im Syrien-Konflikt stärker zu intervenieren. Zum Beispiel durch die Einrichtung von Flugverbotszonen. Zurzeit läuft eine gemeinsame Pressekonferenz in Washington. Beat Soltermann, wie wahrscheinlich ist es, dass Präsident Obama auf die türkischen Wünsche eingeht?
Es ist eher unwahrscheinlich, dass er das tut. Auf jeden Fall, im Moment sieht es so aus, die Medienkonferenz ist im Gange und Obama hat sich eher oberflächlich zum Thema geäußert. Er hat gesagt, man wolle den Druck auf Assad erhöhen, man müsse dafür sorgen, dass Assad weggeht, dass ein stabiles neues Syrien entsteht. Aber wie, dass das genau passieren soll, das hat er nicht erwähnt und ich gehe davon aus, dass er seinen Kurs weiterfahren möchte, Wirtschaftsembargo, humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge in der Region, Unterstützung der syrischen Opposition mit nicht-militärischer Hilfe und dann eben halt auch noch diese Friedenskonferenz irgendwann im Juni.
Ein zurückhaltender Präsident also. Es gibt aber auch befürwortende Stimmen in Amerika für eine Intervention, und zwar eine militärische Intervention. Wie stark sind diese Stimmen?
Es gibt eine Handvoll Politiker im Kongress, unter ihnen der einflussreiche Senator John McCain, der ja mal als Präsident kandidiert hat. Und die wollen eine Intervention, eine limitierte allerdings, bestehend aus Luftangriffen und der Bewaffnung von Rebellen. Selbst diese sogenannten Falcons sind beispielsweise aber gegen US-Bodentruppen in Syrien. Die meisten Politiker aber, die unterstützen Obamas vorsichtigen Kurs und auch eine Mehrheit des Volkes steht laut Umfragen klar hinter Obama in dieser Frage. Man will nach Irak und Afghanistan schlicht und ergreifend keine Kriegsabenteuer mehr, vor allem dann nicht, wenn die USA, wie im Fall Syrien, im Moment wenigstens nicht direkt gefährdet sind.
So viel für den Moment live aus Washington. Wir werden später in der Sendung auf die Pressekonferenz zurückkommen und auf die Giftgasfrage zu sprechen kommen. Zunächst aber die Nachrichten des Tages mit Eva Gammeter.
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft steht im Halbfinal der Weltmeisterschaft. Sie gewann den Viertelfinal gegen Tschechien mit 2:1. Aus Stockholm berichtet Beat Sprecher.
Die Schweizer Nationalmannschaft bleibt auch im achten Spiel an dieser Weltmeisterschaft ungeschlagen. Schon beinahe unheimlich, wie die Schweizer in Stockholm auftreten. Bereits in der 6. Minute gingen die Schweizer durch Dennis Hollenstein in Führung. Kurz nach der Hälfte des Spiels konnte Romagnosi auf 2:0 erhöhen. Die Schweizer gerieten dann im Schlussdrittel nochmals in Bedrängnis, brachten diesen Vorsprung aber mit 2:1 über die Runden. Die Tschechen waren den Schweizer zwar phasenweise in diesem Viertelfinal überlegen, die Mannschaft von Sean Simpson blieb aber ruhig und zog ihr Spiel durch. Genau gleich wie in den vorangegangenen 7 Gruppenspielen. Nichts scheint diese Mannschaft aus der Ruhe zu bringen, meint Verteidiger Romagnosi. Auch nicht K.O.-Spiele wie heute gegen Tschechien.
Alle sind extrem happy im Moment und wir haben wieder ein sehr hartes Spiel gehabt und haben wieder einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen und ja, im Moment sind wir noch mal glücklich. Jetzt steht das Halbfinale an und jetzt wollen wir natürlich das Halbfinale gewinnen und sicher optimal vorbereiten.
Erst zum dritten Mal in der Geschichte, nach 1992 und 1998, qualifiziert sich die Schweiz für einen Halbfinal an einer Eishockey-WM.
Am Samstag trifft die Schweiz auf die USA. Die Amerikaner haben im ersten Viertelfinal Russland ausgeschaltet, und zwar klar mit 8:3 Toren. Die politische Glaubwürdigkeit der Schweiz wäre gravierend beschädigt, wenn sie die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen sollte. Das schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoß der SVP. Die Partei stört sich an einigen Urteilen des Gerichtshofes für Menschenrechte und erwägt eine Initiative. Der Bundesrat hält fest, Urteile des Gerichtshofes für Menschenrechte gegen die Schweiz seien eine Ausnahme. Bei 5000 Beschwerden in 38 Jahren sei dies lediglich in 87 Fällen passiert. In Bulgarien will der Sieger der Parlamentswahlen den Urnengang vom 12. Mai annullieren lassen. Der Chef der bürgerlichen GERB-Partei, Bojko Borisov, begründete dies mit einem Verstoß gegen das Wahlgesetz am Vortag der Wahlen. An diesem Tag waren in der Druckerei eines GERB-Politikers 350.000 gefälschte Wahlzettel sichergestellt worden. Laut Borisov wurden durch die Bekanntgabe des Vorfalles die Wahlchancen seiner Partei beeinträchtigt. Die GERB hat die Wahlen zwar gewonnen, die absolute Mehrheit aber deutlich verfehlt. In Bangladesch und Burma hat der Wirbelsturm Mahasen offenbar weniger schwere Folgen als befürchtet. Nach offiziellen Angaben kamen in Bangladesch 11 Menschen ums Leben. Die Winde hätten im Laufe des Tages an Kraft verloren, berichtete der nationale Wetterdienst. Die Behörden hatten vor dem Sturm über 1 Million Menschen aus den Küstenregionen evakuiert. 3 Wochen nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit über 1100 Todesopfern tritt ein Abkommen für mehr Sicherheit in Kraft. Dieses haben 31 internationale Textilkonzerne unterschrieben, darunter C&A, Zara und der Schweizer Konzern Switcher. Die Vereinbarung soll Millionen Textilarbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch besser schützen. Eklat an der Generalversammlung des frisch fusionierten Rohstoffkonzerns Glencore Xstrata. Bei der Wahl des Verwaltungsrates fielen sämtliche Kandidaten von Xstrata-Seite durch. Prominentestes Opfer ist der bisherige Verwaltungsratspräsident John Bond, der im Anschluss per sofort zurücktrat. Vorübergehend übernimmt der bisherige Glencore-Direktor Tony Hayward seinen Posten. Hayward war bis 2011 Chef des Ölkonzerns BP und wurde wegen seines Krisenmanagements bei der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko stark kritisiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.256 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.280 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.24,06 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,21 Rappen. Das Wetter. Morgen Freitag in der ganzen Schweiz oft bewölkt bei maximal 12 bis 14 Grad. Im Norden zeitweise, im Süden ergiebig Regen.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Frankreich und das Prinzip Hoffnung. Ein Zugger, Peter Häcklin, wird Präsident der immer prominenteren Finanzdirektorenkonferenz. Nach der tödlichen Katastrophe der Textilarbeiterinnen in Bangladesch, Fairtrade in Deutschland. Dann Obama, Erdogan und die Syrienfrage. Realität in Asylzentren und das Konzept der sogenannten Renitentenzentren. Und was wäre, wenn Deutschland der Schweiz beitreten würde, als grosser Kanton?
Es bräuchte natürlich eine Abstimmung, oder? Und da, so wie ich die Schweiz kenne, gäbe es sicher irgendwelche, die dagegen wären. Das kann ich mir schon vorstellen.
Aber viel Sympathie dafür gäbe es hüben und drüben. Victor Jacobos Film. Merde, mag sich Frankreichs Präsident Hollande vielleicht in diesen Tagen denken. Frankreich steckt in der Rezession, es wird kaum investiert, die Arbeitslosigkeit steigt, es fehlt dem Land an starken Impulsen. Und dennoch, François Hollande lässt seine aktuelle Mannschaft am Ruder, er nimmt keine großen Umbesetzungen im Wirtschaftsministerium vor, wie teils erwartet wurde, er setzt vielmehr auf das Prinzip Hoffnung, sagt Rudi Mäder in Paris.
François Hollande bläst ein scharfer Wind ins Gesicht. Er sei unentschlossen und inkompetent, so die Vorwürfe. Namentlich in seiner Wirtschaftspolitik sei keine klare Linie zu erkennen. Immer wieder wird kritisiert, der sozialliberale Wirtschaftsminister Pierre Moscovici und der linkslinke Industrieminister Arnaud Montebourg würden sich laufend widersprechen. Moscovici will die Staatsfinanzen sanieren und das Defizit abbauen. Der dem linken Flügel angehörige Globalisierungskritiker Montebourg will dagegen intervenieren, möglichst viele Firmen, die sich in Schwierigkeiten befinden, retten oder gar verstaatlichen. Immer wieder kommen aus dem Wirtschaftsministerium widersprüchliche Signale. Doch François Hollande hat es heute abgelehnt, mit einer Regierungsumbildung klarzumachen, was gilt und wer im Wirtschaftsministerium Chef ist.
Et puis pour être tout à fait clair, est-ce qu'il y aura un jour un remaniement? Un jour. C'est possible, mais c'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas maintenant. Et ce n'est pas d'actualité.
Eines Tages wird es vielleicht eine Regierungsumbildung geben, aber nicht heute. Und auf die Frage, ob er sich als Sozialdemokraten bezeichnen würde, also gewissermaßen als gemäßigten Sozialisten, der keinen Utopien nachhängt, sondern für die wirtschaftspolitischen Realitäten Verständnis hat, wich er aus.
Je suis devenu président de la République. Je suis donc au service de la France. Donc je suis un socialiste qui veut faire réussir la France.
Ich bin ein Sozialist, der will, dass Frankreich Erfolg hat. Hollands Botschaft war heute recht patriotisch. Er blickte optimistisch in die Zukunft. Doch er blickte vor allem in die weitere Zukunft. Kurzfristig wirksame Maßnahmen kündigte er nicht an. Er will die Ausbildung der Jugendlichen verbessern. Bei der anstehenden Rentenreform dagegen blieb er vage. Und vor allem will er Europa gewissermaßen aus seinem Dornröschenschlaf erwecken. Er forderte eine gemeinsame Wirtschaftsregierung für die Euroländer, welche die Steuern harmonisieren und den Steuerbetrug bekämpfen soll. Diese Wirtschaftsregierung soll auch über ein eigenes Budget verfügen. Diese Ideen werden in Europa wohl nicht überall auf Zustimmung stoßen, womit Hollande den schwarzen Peter ganz einfach elegant weitergegeben hätte. Hollande war heute verbal in der Offensive, aber es ist ihm wohl kaum gelungen, die Franzosen zu überzeugen, dass sich die Dinge schon bald zum Besseren wenden werden.
Über 1100 Textilarbeiterinnen sind in Bangladesch beim Einsturz eines Gebäudes ums Leben gekommen. Deshalb befassen wir uns in diesen Tagen mit den Ursachen des Unglücks, den schlechten Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Billigtextilien. Internationale Modeketten von H&M bis Calvin Klein haben sich nach dem Unglück bereit erklärt, die Kosten für Reparaturen und für mehr Sicherheit in über 1000 Fabriken zu übernehmen. Was bringt's? Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk hat darüber mit Dieter Overath gesprochen, dem Geschäftsführer des Vereins Transfair, einem Pionierunternehmen in Sachen Fairtrade.
Herr Overath, Textilfirmen haben jetzt reagiert auf die Katastrophe in Bangladesch. Zum Beispiel Mango oder Benetton unterschreiben jetzt einen Safety Pact. Sind Sie zufrieden?
Damit kann man definitiv nicht zufrieden sein. Das kann man nur als erste Reaktion sehen, möglicherweise auch um Imageschäden vom eigenen Unternehmen abzuhalten. In der Frage Mindestlöhne und sonstige Arbeitsbedingungen sind wir damit noch weit entfernt von einer Lösung.
Was weiß man denn eigentlich über die Verträge und Konzessionen, die diese Kleiderfirmen mit den Lieferanten etwa in Bangladesch haben? Weiß man da Bescheid?
Im Einzelnen nicht, aber die Hauptprobleme würde ich mal salopp umschreiben mit, es gibt einen extremen Termin und einen extremen Preisdruck. Und der bringt Firmen sehr oft dazu, die Aufträge, die Order, die dann ein paar Wochen später hier auf unseren Kleiderständern sein soll, dann eben in 12, 14 oder 16 Stunden Arbeitstagen zu absolvieren und aufgrund des Preisdrucks weiterhin diese lausigen Löhne zu bezahlen, von denen keine Familie in Bangladesch oder auch anderswo vernünftig leben kann.
Fairtrade ist ja langsam sehr weit bekannt. Wieso setzt sich das im Textilsektor nicht durch?
Weil wir erstmal in dem ersten Schritt der langen Supply Chain, der langen Kette arbeiten, und das sind die Baumwollbauern. Und egal, ob wir über Westafrika oder Indien reden, hier gibt es auch sehr starke Verwerfungen. Es gibt subventionierte Baumwolle aus den USA, die immer wieder auf den Markt drängt. Und das ist als eine Organisation, die sehr stark erstmal bei den Agrarrohstoffen anfängt, der Hauptfokus. Und wir sind aber uns alle einig darüber, Fairtrade intern, dass wir auch weitere Schritte gehen müssen, um eben an die ganze Textilkette heranzugehen. Da sind wir noch weit von entfernt.
Wann ist Trade fair?
Wenn es keine Verlierer mehr gibt. fair ist, wenn alle Akteure in einer langen Liefer- oder Herstellkette vernünftig arbeiten können und vernünftig entlohnt werden.
Bei Kaffee, Schokolade, Bananen, Schnittblumen hat sich etwas in diese Richtung bewegt. Hier kennt man auch Fairtrade-Marken. Aber wie viel vom ganzen Markt, wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland betrachten, machen diese Marken aus?
Also bei Blumen haben wir immerhin 20% Marktanteil erreicht und bewiesen, dass wir von der Nische in den Mainstream kommen können und das in nur 5 Jahren. Das ist, denke ich, ein großer Erfolg. Bananen haben sich in den letzten Jahren immerhin auf 3,5% vom Gesamtmarkt. Bei Kaffee liegt es bei ungefähr 2,5%, aber wir reden über Milliardenmärkte, wo um jede Promilleanteil gerungen wird.
Das sind wesentlich geringere Marktanteile hier in Deutschland als in der Schweiz. Wieso?
Die Schweiz gilt uns als ethisches Vorbild und das so ein positives Urteil hört man vielleicht eher selten aus Deutschland, aber in den letzten Jahren hat sich sowohl industrieseitig oder handelsseitig eine Mikro und Coop haben das Thema von sich aus innerhalb ihrer Nachhaltigkeit vorangetrieben. Das ist ganz toll. Also von daher ist die Schweiz neben England das Vorbildland Nummer 1.
500 Millionen Umsatz pro Jahr mit Importprodukten hier in Deutschland. Ist das nicht ein sehr winziger Tropfen auf einen sehr heißen Stein?
Also in den Produktkategorien, die Sie eben gerade genannt haben, haben wir eine gewisse Relevanz. Und die geht weit über den Marktanteil hinaus. Aber von wo sind wir gekommen? Also 2003 waren die Umsätze 50 Millionen. Also insofern haben wir uns in knapp 10 Jahren verzehnfacht. Und das drückt eine Dynamik aus, dass dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dass selbst in einem Markt, wo sich die Preise um die Ohren gehauen werden, so ein Ansatz langsam seinen Platz findet.
Sie machen das seit über 20 Jahren jetzt, aber schon ein sehr steiniges Feld, wenn man an die Anfänge denkt.
Ja, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also der Handel wollte am Anfang ernsthaft bezweifeln, dass, ich sage jetzt mal, O-Ton deutsche Hausfrauen bereit sind, ein paar Pfennig oder ein paar Mark seinerzeit mehr zu bezahlen.
Sie haben zuerst Nischenprodukte angeboten in Drittweltläden. Das waren winzige Märklein. Jetzt sind Sie auch auf den Regalen von Aldi und Lidl. Wie haben Sie das geschafft? Was war das für ein Prozess?
Wir haben einerseits inzwischen mit Leuten, die von Aldi oder Mars oder vielen Firmen zu uns hier gekommen sind und im Marketing arbeiten, auch sehr viel Know-how, wie ticken Konsumenten, wie ticken Handel, um auf Augenhöhe eben Fairtrade-Konzepte mit ihnen zu diskutieren. Und der Handel merkt, wenn er einerseits Nachhaltigkeitspolitik hat, dass er auch schauen muss, wie bricht man das auf die Produkte runter und was glaubt man ihm alleine oder wozu ist es wichtig, dass ein unabhängiges Siegel genau diese Glaubwürdigkeit herstellt. Und da ist Fairtrade, glaube ich, gut aufgestellt.
Ihr Ziel ist alternatives Handeln weltweit. Ein realistisches Ziel oder einfach eine Utopie, die Sie sich als Orientierungspunkt nehmen?
Also 100% Fairtrade werden wir absehbar nicht erreichen, aber ähnlich wie ich das in meiner vorherigen Tätigkeit bei Amnesty gesagt habe, die Einhaltung der Menschenrechte müsste eigentlich eine Normalität sein. Ist die Hoffnung schon da, dass wir es in nicht allzu ferner Zukunft ablehnen, dass Produkte, die nachweislich aus ausbeuterischen Produktionsverhältnissen kommen, auf einem Markt tabuisiert sind. Und das ist, sage ich mal, der Punkt, und egal, ob wir über Textilien, Bananen, Kaffee und reden, wo in den Produktkategorien, wo wir unterwegs sind, hoffentlich in 10 Jahren diese schlimmen Zustände nicht mehr vor Ort sind. Und selbst wenn man kein Fairtrade-Label nutzt, dass man dann einfach auch vernünftiger produzieren lässt.
Dieter Overath, Geschäftsführer des Vereins Transfair, im Gespräch mit Kaspar Selk. Die kantonalen Finanzdirektoren spielen eine immer prominentere Rolle in der Schweizer Politik. Heute haben sie einen neuen Präsidenten bestimmt. Der Zuger Peter Häglin übernimmt das Amt von seinem Solothurner Kollegen Christian Wanner. Nun repräsentiert also ein Vertreter eines finanzstarken Wirtschaftsstandorts die Anliegen der Kantone. Beat Vogt.
Auf den ersten Blick scheint er die Korrektheit in Person zu sein. Peter Häglins Anzug sitzt, sein Händedruck ist weder zu bestimmt noch zu weich, sein Lächeln scheu und leicht steif. Und doch sagt Peter Häcklin von sich selber:
Also ich bin sicher ein bodenständig pragmatischer Politiker.
Bodenständig und pragmatisch. Dass diese Beschreibung zu ihm passt, bestätigen auch seine politischen Gegner, etwa die Präsidentin der SP Kanton Zug, Barbara Giesel.
Ich glaube, Peter Häcklin ist als Mensch, ist er kein lauter Politiker, er ist sehr zugänglich, er hört den Argumenten zu.
Aber hinter dieser Fassade verstecke sich eine durchaus harte Linie, findet die SP-Politikerin.
Peter Häcklin als Mensch und als Politiker sehe ich sehr unterschiedlich. Persönlich ist er sehr angenehm. Als Politiker ist er aber einer, der ganz klar den Steuerwettbewerb befürwortet, der die Steuersenkungen mitträgt, der im Kanton Zug Gewinnsteuersenkungen durchbringt. Das ist ganz klar eine Haltung, die zu einer Tieffsteuerpolitik mit vielen negativen Folgen führt.
Tatsächlich hat Peter Häcklin als Zuger Finanzdirektor die Steuern kräftig gesenkt, nämlich ganze 4-mal in seinen bisher 10 Amtsjahren. Er selber will dies aber nicht als Ideologie sehen.
Für mich sind Steuersenkungen zum Beispiel nicht Programm, sondern für mich kommen Steuersenkungen dann in Frage, wenn wir die staatlichen Aufgaben erfüllen können, gut erfüllen können.
Und dass der Kanton Zug inzwischen in der schweizerischen Rangliste bei den Unternehmenssteuern nicht mehr zu oberst ist, sei alleine noch kein Grund, die Steuern weiter zu senken.
Von daher glaube ich auch, ja, dass der Steuerwettbewerb wahrscheinlich schon eher an Grenzen stößt langsam jetzt und dass das nicht einfach ins Bodenlose sinkt.
Der 52-jährige Häcklin betont gerne, dass er den Grundwerten seiner Partei, der CVP, verpflichtet sei.
Ich verstehe mich nicht als Neoliberaler oder als völlig liberaler Geist, sondern ich verstehe mich eher als eine prosperierende Gesellschaft verantwortet mit einem sozialen Verständnis.
Dieses soziale Verständnis spricht ihm auch die Zuger SP-Präsidentin Barbara Giesel nicht ab.
Es ist tatsächlich ein soziales Gewissen, das bei den ganz unteren Einkommensschichten spielt, dass beispielsweise Alleinerziehende im Kanton Zug nicht schlecht fahren, dass aber hingegen der Mittelstand nicht leiden würde. Diese Einschätzung kann ich gar nicht teilen. Wir haben eine massive Belastung, wir haben die Mittelstandsfalle hier im Kanton Zug. Wir sind das Musterbeispiel dafür, dass man sich das Wohnen nicht mehr leisten kann, dass Familien Probleme haben, einen Wohnraum zu finden, überhaupt hier zu leben.
Und dennoch, bei den Wiederwahlen in die Regierung ist Häcklin 2-mal bestätigt worden, beide Male mit dem besten Resultat. Zu verdanken hat er dies sicher seiner umgänglichen Art, die ihn als kompromissbereiten Politiker gelten lässt. Und genau diese Eigenschaft dürfte ihm auch in der Finanzdirektorenkonferenz zugute gekommen sein. Seine Wahl zum Präsidenten war praktisch unumstritten. Dazu kommt, dass er ein überzeugter Verfechter des schweizerischen Steuersystems ist, auch wenn es international immer stärker unter Druck kommt. Dass die EU von der Schweiz verlangt, die Besteuerung von Holdinggesellschaften neu zu regeln, ist Peter Häcklin ein Dorn im Auge.
Ich habe mich immer dezidiert gegen diese Forderungen gewehrt, weil wir sind ein Drittstaat, wir sind nicht in der EU, sondern wir sind ein autonomer Drittstaat.
Und doch will er sich nicht völlig querstellen.
Ich bin aber heute auch der Meinung, dass diese Regelungen anzupassen sind, weil sie auch einem internationalen Rechtsverständnis immer weniger entsprechen.
Da stimmt er mit seinem Solothurner Vorgänger Christian Wanner überein, der bei der Holdingbesteuerung ebenfalls mögliche Zugeständnisse der Schweiz signalisiert hat. Die beiden verbindet übrigens auch ihr ursprünglicher Beruf. Beide waren Landwirte und Bienenzüchter. Darauf angesprochen, drückt Peter Häcklins bodenständige Seite definitiv durch.
Also wenn es ganz schön Wetter ist und es der Frühling kommt und es so nach frischem Heu riecht, dann ist es manchmal schon hart, im Büro zu sein.
Sagt's, rückt seinen Anzug zurecht und fügt sofort an.
Aber ich kann Ihnen versichern, es war mir noch nie langweilig bei meiner Tätigkeit. Die ist immer sehr interessant und spannend.
Es ist 19.24 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem Gift in Syrien, der Kontroverse, ob die Regierung oder die Rebellen Giftgas einsetzen und wie der türkische Premier Erdogan jetzt in Washington um eine Intervention in Syrien bei den USA wirbt. Dann geht es weiter mit der schwierigen Asylgesetzrevision und mit der Frage, wie es wäre, wenn Deutschland der Schweiz beiträte. Der Wind hat gedreht. Immer mehr wird auch den Rebellen und nicht der syrischen Regierung der Vorwurf gemacht, sie setzten Giftgas ein. Professor Günther Meyer leitet an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt. Und er vertritt ganz pointiert die These, dass die Rebellen und nicht die Regierung Assad Giftgas verwendeten. Ich habe ihn gefragt, wie können Sie sich dessen von Mainz aus so sicher sein?
Es ist völliger Unsinn anzunehmen, dass die Regierungstruppen in der gegenwärtigen Situation Giftgas einsetzen. Das Regime ist auf dem Vormarsch. Sie haben eine überragende Feuerkraft mit konventionellen Waffen, mit ihrer Artillerie, mit ihrer Luftwaffe, mit ihren Kampfflugzeugen, können sie die Aufständischen ganz gezielt bekämpfen. Das heißt, in dieser Situation kann man davon ausgehen, dass das Regime auf keinen Fall das Risiko eingehen wird, Giftgas einzusetzen, was eben auch durch eine Änderung der Windrichtung etwa in die falsche Richtung gelenkt werden könnte.
Das macht Sinn, wenn die Regierung rational handelt, wenn Assad ein rational handelnder Diktator ist.
Zu unterstellen, dass er irrational handelt, dafür gibt es nicht den geringsten Anlass. Er selber hat kürzlich in einem Interview erklärt, wir lassen uns doch nicht von unseren Gegnern über die rote Linie hinwegziehen. Die rote Linie, die von Obama aufgestellt worden ist. Das heißt, es steht hier die klare Aussage, wenn Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird, dann wird das Konsequenzen haben von Seiten der USA, die damit den entscheidenden Grund hat, um militärisch in Syrien einzugreifen. Und daran haben nur die Gegner von Bashar al-Assad ein Interesse.
Könnte Assad nicht hoffen, dass er seine Unterstützer mobilisiert, falls die Amerikaner in Syrien intervenieren?
Hier müssen wir ganz klar auch die Perspektive der Obama-Regierung uns anschauen. Denn die Obama-Regierung ist sich ganz klar darüber, was passiert, wenn eine Flugverbotszone eingerichtet wird, wenn in großem Umfang Waffen an die Aufständischen geliefert werden und das Regime dann tatsächlich stürzt. Dann entsteht ein Machtvakuum und das wird gefüllt von den Aufständischen, insbesondere der Al-Nusra-Front, den Dschihadisten, den Al-Qaida-Anhängern, die nur darauf warten, in dieses Machtvakuum hineinzustoßen. Das heißt, die Furcht davor, dass genau die Dschihadisten, die Islamisten hier die Macht übernehmen, das ist das Hauptmotiv, weshalb Obama auf keinen Fall hier militärisch eingreifen will.
Aber warum ist dann selbst die unabhängige UNO-Kommission zu Syrien sehr skeptisch, nicht nur die Amerikaner?
Wir müssen uns die Aussage von Carla Del Ponte anhören, das prominente Kommissionsmitglied. Alle vorliegenden Indizien sprechen dafür, dass die Rebellen die Verantwortlichen sind für den Chemiewaffeneinsatz. Das wird auch noch ganz deutlich, wenn wir uns die konkrete Situation bei diesem Giftgaseinsatz anschauen, wo 27 Menschen getötet worden sind. Das ist ein Dorf, das auf Seiten des Regimes stand, dass Regierungstruppen eine von ihnen selbst kontrollierte Siedlung mit chemischen Kampfstoffen angreifen, das widerspricht jeglicher Logik. Für diesen Angriff können nur die Aufständischen verantwortlich sein.
Woher haben die Rebellen denn das Giftgas Ihrer Meinung nach?
Der Guardian hat sehr detailliert recherchiert und er kommt zu dem Schluss, dass eine kleine, mit einer Giftgasgranate bestückte Rakete abgeschossen worden ist von dem Dorf Bab, das unmittelbar an der türkischen Grenze liegt. Dieser Ort ist die Hochburg der dschihadistischen Nusra-Front, die sich Al-Qaida angeschlossen hat. Immer wieder haben westliche Geheimdienste betont, dass die syrischen Chemiewaffenlager sicher sind, solange das Regime an der Macht bleibt. Es ist deshalb auszuschließen, dass die Chemiewaffen von hier ihren Weg zu den Rebellen gefunden haben. Viel naheliegender ist es dagegen, dass über die benachbarte offene Grenze von türkischem Gebiet her die Chemiewaffen in die Hände der Nusra-Front gelangt sind.
Das heißt also, Sie glauben, dass die Türkei die Rebellen mit Giftgas beliefert und das, obwohl sie Verbündete sind der USA, die das überhaupt nicht wollen?
Der Verdacht liegt zumindest nahe und er wird auch dadurch bestärkt, dass Erdogan jetzt behauptet hat, dass der türkische Geheimdienst über die Reste von mindestens 200 Geschossen mit Giftgasspuren verfüge, die von dem Regime in Syrien eingesetzt worden sein sollen. Wenn tatsächlich 300 Geschosse mit Giftgas eingesetzt worden sind, das hätte Hunderte, gar Tausende Tote gegeben. Nichts, wie wir das hier bei diesem einen Angriff bisher gesehen haben. Also es deutet alles hin auf eine groß angelegte Propaganda-Aktion, um den Druck jetzt bei den anstehenden Verhandlungen in Washington auf Obama zu erhöhen.
Nun gibt es ja eine unübersichtliche Vielfalt von Rebellen. Welche setzen denn das Giftgas ein?
Am besten organisiert sind natürlich die Mitglieder der Nusra-Front, unterstützt von nach unterschiedlichen Schätzungen mindestens 600 Dschihadisten allein aus europäischen Ländern, zahlreichen Al-Qaida-Leuten, die aus dem Irak eingesickert sind. Diese Gruppen sind hervorragend organisiert. Das sind die Leute, die ein gezieltes Interesse daran haben, die genau sehen, das Regime gewinnt wieder an Boden, wir dagegen verlieren. Das heißt, um das Blatt noch einmal zu wenden, ist es entscheidend, dieses Argument überschreiten der roten Linie in die Diskussion hineinzubringen. Und es ist ein leichtes, solche chemische Waffen sich dann im Endeffekt zu beschaffen.
Professor Günther Meyer leitet an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz das Zentrum für Forschung zur arabischen Welt. Und wir schalten nun nochmals nach Washington. Da ist die Medienkonferenz von Präsident Obama und dem Premier Erdogan zu Ende gegangen. Beat Soltermann, was haben wir Wesentliches zu Syrien erfahren?
Syrien war das Hauptthema an dieser Medienkonferenz, nicht unbedingt bei den Reden am Anfang von den beiden Politikern, sondern dann bei den Fragen von den Journalisten. Und ich denke, Barack Obama hat die Strategie in diesem Fall sehr gut zusammengefasst in einem kurzen Statement. Ich möchte das gerne gerade mal direkt einspielen.
We both agree that Assad needs to go. He needs to transfer power to a transitional body. That is the only way that we're going to resolve this crisis. And we're going to keep working for a Syria that is free from Assad's tyranny, that is intact and inclusive of all ethnic and religious groups, and that's the source of stability, not extremism.
Also das heißt, beide Seiten, die türkische und die amerikanische Seite, die sind gleicher Meinung, dass Assad gehen muss und dass an seine Stelle eine neue Regierung treten soll, eine demokratische Regierung, eine, die alle verschiedenen Teile von Syrien umfasst und die dann eben diesem ganzen Krieg ein Ende setzen kann. Das ist so das Ziel, aber wie man zu diesem Ziel gelangt, da gab es relativ wenig Informationen.
Nun gibt es ja Vorwürfe, wir haben es im Beitrag vorher gehört, das Giftgas sei aus der Türkei in die Hände der Rebellen gelangt, also dass die Türkei die USA quasi in einen Krieg zwingen wollen. Ist das ein Thema in den USA?
Nein, das ist hier eigentlich kein großes Thema und auch vorhin an der Medienkonferenz war es kein Thema. Das Giftgas an sich war natürlich selbstverständlich Thema in verschiedenen Fragen und da haben beide Politiker, Erdogan und Obama, gesagt, es sei außer Zweifel, dass Giftgas in Syrien zum Einsatz gekommen sei. Obama hat das wiederholt, was er schon früher gesagt hat, nämlich, dass man immer noch nicht ganz sicher ist, wer es verwendet hat, woher es kommt, was es genau ist. Und dass man das noch genauer abklären will. Das ist insofern wichtig, weil Obama im Sommer 2012 ja mal gesagt hat, wenn Giftgas eingesetzt würde, dann würde das die ganze Strategie der USA verändern. Dann müsste man vielleicht eben noch andere Maßnahmen ergreifen. Und er hat auch heute wieder betont, dass alle Optionen weiterhin auf dem Tisch liegen, sowohl diplomatische Vorstöße wie auch militärische. Aber im Moment lässt er das eben alles noch offen.
Aber wie lange kann er noch warten? Ich meine, nicht nur die Türkei ist betroffen, auch Israel ist involviert, die Hamas, und der Bürgerkrieg könnte auf Irak überschwappen.
In der Tat droht die Situation zu eskalieren im Nahen Osten. Und wenn man auch an die ganzen Flüchtlinge denkt, wo ja die Türkei auch sehr direkt betroffen ist, 300 bis 400.000 Flüchtlinge sind auf türkischem Boden. Da hat Obama gesagt, man wolle weiterhin eben humanitär helfen, man wolle weiterhin versuchen, die Opposition zu stärken, nicht zwingend mit Waffen, das machen die USA nicht, sondern sie versuchen, die Opposition sonst zu unterstützen. Er hat aber auch gesagt, es sei wichtig, dass man den Druck der internationalen Gemeinschaft aufrechterhält. Das hat Erdogan auch betont, das sei sehr wichtig. Und Erdogan hat gesagt, es sei eben auch wichtig, dass man diesen Übergangsprozess von Assad zu einer neuen, friedlichen, gemeinsamen Regierung, dass man da diesen Prozess beschleunigen müsse. Und große Hoffnung liegt da vor allem bei dieser Friedenskonferenz, die man in Genf machen will, vermutlich im Juni. Da haben beide gesagt, bestehe eine sehr große Hoffnung, dass man da vielleicht irgendwas erreichen kann, vor allem weil auch Russland und China dort mitmachen.
Die Türkei ist ein wichtiger Verbündeter der USA und sie fordert ein Eingreifen, eine stärkere Intervention der USA. Und trotzdem ist doch klar, wer Koch und wer Kellner ist. Wie fordernd ist nun Premierminister Erdogan heute aufgetreten?
Er war sehr zurückhaltend. Er hat es nicht irgendwie auf den Tisch gehauen oder er hat Forderungen gestellt. Er hat im Gegenteil, er hat eigentlich Obama mehr oder weniger die Bühne überlassen und Obama hat das wiederholt, was man eigentlich schon wusste. Also wenn man jetzt erwartet hätte, dass er die USA kritisieren würde oder sonst irgendwas hier im Rosengarten, dann war man enttäuscht. Ich denke, hinter den Kulissen hat man sicher deutlichere Worte gesprochen, aber die kommen eben nicht an die Öffentlichkeit. Und am Abend will man sich nochmals treffen, nochmals diese ganze Syrien-Frage diskutieren. Also von dem her war schon klar, wer Kellner und Koch war in diesem ganzen Spiel.
Live aus Washington, unser Korrespondent Beat Soltermann. Am 9. Juni ist Abstimmung über das Asylgesetz. Und da geht es auch um die Frage, ob schwierige, also renitente Asylsuchende künftig in speziellen Zentren, den sogenannten Renitentenzentren, untergebracht werden sollen. Das klingt nach einem klaren Konzept, ist es aber noch nicht, wie Dominik Meyer festgestellt hat. Sein Bericht beginnt dort, wo viele Probleme beginnen, in einem Asylzentrum.
Steffisburg bei Thun. Die Zivilschutzanlage direkt unter der Kirche ist ein Asylzentrum. Es ist ruhig heute Mittag. Doch das sei nicht immer so, sagt Zentrumsleiter Rolf Habecker.
Wir haben 60, 70 Leute hier und da können 1, 2, 3 Leute massiv den Betrieb stören.
Im Schnitt mache höchstens einer von 10 Asylsuchenden Probleme, meist junge Männer aus Nordafrika. Das typische Muster, ein Asylsuchender stiehlt in den Läden, betrinkt sich und sorgt abends und nachts für Unruhe.
Er kommt betrunken rein, hat keine Hemmungen mehr, beginnt Streit mit den Kollegen. Es kann auch eskalieren, dass eine ganze Gruppe da mit hineingezogen wird. Da kommen alle Eskalationsstufen zum Tragen.
Zentrumsleiter Habecker wünscht sich ein Renitentenzentrum.
Man muss solche Leute herausnehmen können. Es ist eindeutig eine Entlastung für uns und wir brauchen das, damit wir unsere Zentren ruhig und geordnet führen können.
In einem Renitentenzentrum soll es nur noch Nothilfe geben, Lebensmittel, ein Bett, fertig. Eingesperrt aber wären die Bewohner nicht. Der Standortkanton könnte den Bewohnern lediglich vorschreiben, dass sie ein bestimmtes Gebiet nicht verlassen dürfen. Ein Tal zum Beispiel, in dem das Zentrum steht. Nur das können die Kantone schon längstens und sie tun es. Der Kanton Zürich etwa stellt schwierigen Asylsuchenden gezielt Rayonverbote aus, um sie zum Beispiel von Städten fernzuhalten, wo sie mit Drogen handeln könnten. Wichtige Instrumente gäbe es also bereits, sagt Peter Übersachs, Rechtsprofessor an der Universität Basel.
Wenn man all diese Aspekte zusammenwürdigt, erscheint es wirklich mehr als fraglich, ob ein solches Zentrum sinnvoll ist und was damit eigentlich zusätzlich erreicht wird.
Heikel sei, dass Bundesbeamte entscheiden sollen, wer ins Renitentenzentrum kommt und nicht ein Gericht. Andi Tschümperlin, der SP-Fraktionschef im Bundeshaus, bringt ein weiteres Argument gegen die Zentren ins Spiel. Es sei falsch, schwierige Asylsuchende an einem Ort zusammenzuführen.
Das steigert grundsätzlich das Vakuationspotenzial. Diese Last irgendwo einem Kanton anzuhängen, das wird schwierig sein.
Der Kanton Zürich hat in der Vergangenheit ein spezielles Zentrum für schwierige Asylsuchende geführt. Doch die Bewohner machten zu viele Probleme, die Betreuer stießen an Grenzen. Rolf Habegger, der Zentrumsleiter in Steffisburg, kennt das. Bis vor 2 Jahren führte er auf dem Brünigpass eine Unterkunft für abgewiesene Asylsuchende, die nichts zu verlieren hatten.
Also ich weiß, was das bedeutet. Menschen, die keine Zukunft in der Schweiz mehr haben, da haben sie nicht sehr viel Druckmittel in der Hand.
Viele Bewohner eines Renitentenzentrums würden wohl lieber das Weite suchen, untertauchen. Trotzdem sei es ein Versuch wert, sagt Habegger. Auch Hans-Jürg Käser sieht das so. Der Berner Regierungsrat und Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren sagt, ein Renitentenzentrum könne funktionieren.
Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das ist definitiv so. Dennoch sind wir überzeugt, dass es solche Lösungen braucht. Wir müssen Leute, die sich an keine Regeln halten, separat behandeln können.
Die Abstimmungsvorlage sieht vor, dass ein Standortkanton spezielle Bundesbeiträge an die Sicherheitskosten erhalten würde. Noch ist kein Standort gefunden. Genf hat lediglich Interesse signalisiert. Hans-Jürg Käser habe skeptisch gegenüber dem Genfer Angebot. Ideal sei eine Armeeunterkunft weit weg von einer Stadt.
Ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir auch solche Kantone finden, die bereit sind, das auf ihrem Territorium zu beherbergen, weil ja das Kompensationsmodell dann entscheidend sein wird. Also wer ein Renitentenzentrum bei sich hat, der wird weniger Asylsuchende aufnehmen müssen.
Ob das wirkt als Anreiz? Es ist offen, vieles ist unklar. Auch die Frage, ob es eines oder mehrere Zentren geben soll und wie viele Asylsuchende darin Platz finden sollen. Renitentenzentrum, noch ist es nicht viel mehr als eine Idee.
Justizministerin Simonetta Sommaruga diskutiert heute Abend um 20 Uhr nicht nur über das Thema Renitentenzentrum, sondern über die verschiedensten Aspekte der Revision des Asylgesetzes in der Sendung Forum auf Radio SRF 1, live aus einem Berner Asylzentrum. Der grosse Kanton ist die spöttische Bezeichnung für Deutschland. Der Kabarettist Victor Giacobbo nimmt das Wort beim Wort und fragt, wie das denn wäre, wenn Deutschland als grosser Kanton der Schweiz beitreten würde. Das Resultat ist ab heute auf der Kinoleinwand zu begutachten. Sascha Buchbinder weiß mehr.
Die Schweiz schluckt Deutschland. Mit dieser Idee geht Victor Giacobbo gut demokratisch in die Vernehmlassung und erntet Zustimmung bei den heimischen politischen Eliten. Bei FDP-Präsident Philipp Müller ebenso wie bei Bundesrätin Doris Leuthard.
Also wir bringen das rein. Die Schweiz hat immer für jedes Problem eine Lösung, selbst für die Deutschen.
Es würde natürlich vor allem Deutschland helfen.
Wohlwollendes Grummeln auch bei der wirtschaftlichen Elite, personifiziert durch Oswald Grübel.
Würde alles in das Schweizer Bankgeheimnis fallen und es gäbe dann keine deutschen Steuersünder mehr.
In der Schweiz melden einzig die intellektuellen Vorbehalte an. Peter von Matt warnt.
Es bräuchte natürlich eine Abstimmung. Oder? Und da, so wie ich die Schweiz kenne, gäbe es sicher irgendwelche, die dagegen wären. Das kann ich mir schon vorstellen.
Doch auch im zukünftigen grossen Kanton keimt der Zweifel. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sorgt sich um die deutschen Beamten.
Was machen wir mit den Heerscharen von Finanzbeamten, Steuerfahndern, Sonder- und Spezialstaatsanwaltschaften, die alle danach auf der Suche sind, wo irgendwer der Deutschen sein Geld möglicherweise über die Grenze in die Schweiz bringt. Das wäre ein dramatisches Problem auf dem Arbeitsmarkt.
Und die Schriftstellerin Elke Heidenreich verlangt eine Vereinfachung der Vielsprachigkeit.
Ich dachte immer, eine und dieselbe Stadt, Luzern, heißt Luzern auf Deutsch, Lugano auf Italienisch und Lausanne auf Französisch. Und ich bin sehr in die Irre gereist, bis ich merkte, das sind 3 verschiedene Städte. Dieser Unsinn muss aufhören.
Victor Giacobbo hat einen ironischen Dokumentarfilm produziert. Eine Art Utopie, dank der alle Spannungen gelöst würden. Wäre das nicht einfach schön?
Deutschland tritt der Schweiz bei als neuer Kanton. Nebst dem, dass so alle bilateralen Probleme gelöst wären, würde das bedeuten, das Staatsgebiet der Schweiz wächst auf einen Schlag um 865% und die Bevölkerung um 1039%. Es gibt 2725% mehr Minaret. Das Bruttosozialprodukt versiebenfacht sich.
Fragen können Waffen sein, aber nicht bei Giacobbo. Stattdessen macht sich 90 Minuten lang amüsierte Behaglichkeit bereit. Die befragten Politikgrößen, Wirtschaftschefs und Intellektuellen reagieren mit einem Lächeln und versuchen sich als Kabarettisten. Die Liste der Gesprächspartner ist eindrücklich, doch nur einer nimmt Jacobo ernst, Dominik Bettig. Der SVP-Politiker hat vor 3 Jahren in einer Motion selbst verlangt, dass der Bundesrat die Aufnahme grenznaher Gebiete wie Baden-Württembergs vorbereiten soll. Bettig sagt:
Ich bin der Meinung, das ist die Zukunft der Schweiz, sich zu vergrößern, also positiv und demokratisch und föderalistisch. Wenn es so weitergeht, wie es heute funktioniert, dann ist das Risiko sehr groß, dass die Schweiz verschwindet. Ein Teil von Deutschland, von Frankreich, von Italien wird, das ist klar.
Und plötzlich erkennt man dieses Flirren der Schweizer Seele. Einerseits die dauernde Angst, dass das Land sich auflösen könnte wie ein Würfelzucker im europäischen Teeglas, und Augenblicke später dieses wohlige Gefühl, die Schweiz sei die auserwählte Nation, die Welt werde verschweizern oder zugrunde gehen. Der frühere EU-Botschafter Michael Reiterer reagiert dann auch sarkastisch auf Jacobos Frage, ob Deutschland der Schweiz beitreten soll.
Ihre Bescheidenheit überrascht mich. Ich habe immer den Eindruck gehabt, die Schweiz wartet darauf, dass die Europäische Union der Schweiz beitritt.
Sascha Buchbinder. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.